Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast heute mit Jasmin Kröger und
Jürgen Daniel.
Die Rockmusik hat einen Nagel in den Sarg des Kommunismus geschlagen, sagte einst Olga Sloboskaja, Mitbetreiberin des legendären Clubs Leningrad. Aber was wurde aus dem Pop nach dem Fall des Eisernen Vorhangs? Dieser Frage in all seinen Facetten geht eine Tagung in Berlin von morgen an nach. Titel: Pop After Communism, The Transformation of Popular Culture After 1989-1990. Organisiert wurde das Ganze von Jürgen Daniel. Den habe ich kurz vor der Sendung gefragt, war der Pop im Kommunismus politischer als die Tutti Frutti 90er?
In gewisser Hinsicht war der Pop in den Zeiten des Staatssozialismus subversiver, weil er natürlich in der offiziellen Politik, auch in der Kulturpolitik, in den Widersprüchen der Gesellschaft Reibungsflächen hatte. Aber wir sind natürlich der Meinung, dass es sich lohnt, genauer hinzugucken, wie sich die Popkultur nach 1989-90 entwickelt hat, weil es unterschiedliche Tendenzen, die sich auch zum Teil gegenläufig verhalten, gibt und wo es sich lohnt, genauer auch insbesondere nach Ostmitteleuropa und die sich dort verändernden Gesellschaften zu gucken. Und da ist mehr los als Eurodance und Techno, sondern es gibt eine kurze und sehr intensive Blütezeit der Popkultur nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, wo all das, was vorher verboten, reglementiert in den Nischen der Gesellschaft an Pop sichtbar wurde, dann an die Oberfläche kommt. Und natürlich sind es Jahre, wo westliche Popkultur nun ungehindert in den Osten hineinströmt und diesen Heißhunger befriedigt, den es eben nach dieser Popkultur auch gegeben hat. Also es ist eine kurze, sehr wilde Zeit, die dann aber durch verschiedene Entwicklungen verändert, verschoben wird.
Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel einmal nach Ostdeutschland blicken, da gab es ja wirklich tolle subversive Popmusik, die auf wirklich kreativste Art und Weise ihre Kritik zum Ausdruck gebracht hat. Karat oder Nina Hagen sind da Beispiele. Wie erging es denn diesen Größen nach der Öffnung? Sind Sie diesen Stempel Ostprodukt je losgeworden?
Na, zunächst mal fallen viele von den ehemaligen Oststars in ein relativ tiefes Loch. Die Aufmerksamkeit lässt nach. Der Reiz des Neuen überwölbt das. Diese Stars müssen dann im Showgeschäft auch plötzlich kleinere Brötchen backen. Das ist eine Entwicklung, die in allen postkommunistischen Ländern zu beobachten ist. Und plötzlich konkurrieren natürlich die Rockgruppen, die Schlagerstars mit den Originalen aus dem Westen. Und in gewisser Hinsicht sind die staatssozialistischen Gesellschaften ja auch auf diesen Einfluss des Westens in den 80er Jahren schon indirekt vorbereitet worden, weil auch da schon die kommunistischen Regime, um die Jugendlichen bei Laune zu halten, zunehmend auch auf Westimporte in der Musik, im Konzertgeschäft und überall gesetzt haben. Also da ist eine Disposition da, die dann natürlich mit dem Fall der Mauer dann keine Hindernisse mehr hat.
Da gibt es auch eine ganz herrliche Verschwörungstheorie, das kann man ja selten sagen bei Verschwörungstheorien. Wind of Change wäre von der CIA lanciert worden, um das Ende des Kommunismus sanft einzuleiten. Haben Sie von der schon mal gehört?
Ich habe davon gehört, aber das gehört natürlich mit zu dieser symbolischen Aufladung einer popkultureller Songs so an der Schwelle dieses Umbruchs. Das Gleiche geht natürlich immer, wenn wir diese Legende beobachten, dass David Hasselhoff die Berliner Mauer zum Einsturz gebracht hat. Das Konzert von Pink Floyd an der Berliner Mauer. Es gibt sehr viel aufgeladene Pop-Events in dieser Zeit. Und diesen Ereignissen und auch diesen Songs oder Auftritten wird dann eine Rolle zugedacht, die sie natürlich in ihrer Wirkung weit überschätzt. Und mit dieser Aufladung müssen wir wahrscheinlich erinnerungskulturell dann auch noch eine Weile leben.
Ja, stellt sich auch am Ende als Humbug raus. Es gibt da einen renommierten New York Times Journalisten, der da einen ganzen Podcast zu gemacht hat in der Recherche, ob Wind of Change denn von der CIA damals lanciert wurde. Aber trotzdem liegt da ja eine Sache drin, und zwar, dass dem Pop eine unheimliche Macht zugeschrieben wurde und auch wird. Wie wurde denn der Pop im Postkommunismus für politische Mobilisierung genutzt?
Na, wir haben neben dieser von mir schon angesprochenen Zeit der grenzenlosen Freiheiten, der Fantasie, der Eroberung neuer urbaner Räume, auch für die Popkultur, natürlich auch auf der anderen Seite eine erneute Politisierung von Pop. Die meisten der postkommunistischen Länder des ehemaligen Ostblocks haben sozusagen ihre gesellschaftliche Neuausrichtung nationalstaatlich definiert. Der wirtschaftliche Umbruch bringt neue Spannungen und soziale Konkurrenzkämpfe in der Gesellschaft. Kraft und wir beobachten in all diesen Ländern auch jugendkulturell einen deutlichen Drive nach rechts. Es etablieren sich Skinhead- und Neonazi-Kulturen, die es ja auch schon in der Spätphase des Staatssozialismus gegeben haben. Die werden stärker und auf dem Gegenpol gibt es sozusagen eine linke Mobilisierung, die sich gegen diesen jetzt durchgreifenden Turbokapitalismus rettet und beide Bewegungen sind aufeinander fixiert. Und da gibt es eben eine eigene, auch popkulturelle Entwicklung mit eigener Musik, mit eigenen Modestilen, mit eigenen Aktionsformen. Und das prägt natürlich nicht nur in Deutschland die Popkultur, sondern eben auch in Ländern, wo das sehr stark ist, wie in der Tschechoslowakei oder in Polen und Ungarn, wo wir diese rechten jugendkulturellen Szenen und ihren Aufstieg dann beobachten können.
Ein absolut positives und interessantes Beispiel, Sie haben es gerade schon angesprochen, ist die Entstehung der Techno-Szene. Es wird einen Beitrag geben, der da heißt, warum steht das Berghain in Berlin? Ja, warum ist das kein Zufall?
Ja, das Berghain ist eigentlich ein schönes Beispiel auch für die Spannungsbreite dieser ganzen Entwicklung. Also zum einen steht es immer noch wie so ein Mythos eben für dieses Berlin der offenen Mauer, wo plötzlich im Osten urbane Räume verfügbar sind, die man sich, weil es keine Regeln gab, zumindest für eine kurze Zeit, dann für die Popkultur erobern konnte.
Ja, bleibt die Frage, warum findet die Tagung nicht im Berghain statt?
Das ist eine sehr gute Frage. Ist, glaube ich, inzwischen ist, wo hypergestylte Hipster von langweiligen Touristen an der härtesten Tür von Berlin getrennt werden. Ich glaube, es ist aber in erster Linie eine Kostenfrage. Wir haben bewusst den Flutgraben gewählt, weil das auch ein interessanter Ort an der ehemaligen Grenze zwischen Ost und West ist, der in den 90er Jahren eben auch zum Kulturort, zum Künstlerhaus wird, inmitten eines Areals, was nach wie vor auch popkulturell in Berlin, was ja zunehmend durchgentrifiziert ist, ganz interessant geblieben ist.
Dann wünsche ich viel Spaß die kommenden zwei Tage. Die Tagung Pop After Communism, The Transformation of Popular Culture After 1989-1990 startet morgen in Berlin, nicht im Berghain. Vielen Dank, Herr Daniel.
Ja, ich danke Ihnen.
Corso. Kunst und Pop.
Die Rockmusik hat einen Nagel in den Sarg des Kommunismus geschlagen, sagte einst Olga Sloboskaja, Mitbetreiberin des legendären Clubs Leningrad. Aber was wurde aus dem Pop nach dem Fall des Eisernen Vorhangs? Dieser Frage in all seinen Facetten geht eine Tagung in Berlin von morgen an nach. Titel: Pop After Communism, The Transformation of Popular Culture After 1989-1990. Organisiert wurde das Ganze von Jürgen Daniel. Den habe ich kurz vor der Sendung gefragt, war der Pop im Kommunismus politischer als die Tutti-Frutti-90er?
Na, in gewisser Hinsicht war der Pop in den Zeiten des Staatssozialismus subversiver, weil er natürlich in der offiziellen Politik, auch in der Kulturpolitik, in den Widersprüchen der Gesellschaft Reibungsflächen hatte. Aber wir sind natürlich der Meinung, dass es sich lohnt, genauer hinzugucken, wie sich die Popkultur nach 1989-90 entwickelt hat, weil es unterschiedliche Tendenzen, die sich auch zum Teil gegenläufig verhalten, ergibt und wo es sich lohnt, genauer auch insbesondere nach Ostmitteleuropa und die sich dort verändernden Gesellschaften zu gucken. Und da ist mehr los als Eurodance und Techno, sondern es gibt eine kurze und sehr intensive Blütezeit der Popkultur nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, wo all das, was vorher verboten, reglementiert, in den Nischen der Gesellschaft an Pop sichtbar wurde, dann an die Oberfläche kommt. Und natürlich sind es Jahre, wo westliche Popkultur nun ungehindert in den Osten hineinströmt und diesen Heißhunger befriedigt, den es eben nach dieser Popkultur auch gegeben hat. Also es ist eine kurze, sehr wilde Zeit, die dann aber durch verschiedene Entwicklungen verändert, verschoben wird.
Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel einmal nach Ostdeutschland blicken, da gab es ja wirklich tolle subversive Popmusik, die auf wirklich kreativste Art und Weise ihre Kritik zum Ausdruck gebracht hat. Karat oder Nina Hagen sind da Beispiele. Wie erging es denn diesen Größen nach der Öffnung? Sind Sie diesen Stempel Ostprodukt je losgeworden?
Na, zunächst mal fallen viele von den ehemaligen Oststars in ein relativ tiefes Loch. Die Aufmerksamkeit lässt nach. Der Reiz des Neuen überwölbt das. Diese Stars müssen dann im Showgeschäft auch plötzlich kleinere Brötchen backen. Das ist eine Entwicklung, die in allen postkommunistischen Ländern zu beobachten ist. Und plötzlich konkurrieren natürlich die Rockgruppen, die Schlagerstars mit den Originalen aus dem Westen. Und in gewisser Hinsicht sind die staatssozialistischen Gesellschaften ja auch auf diesen Einfluss des Westens in den 80er Jahren schon indirekt vorbereitet worden, weil auch da schon die kommunistischen Regime, um die Jugendlichen bei Laune zu halten, zunehmend auch auf Westimporte in der Musik, im Konzertgeschäft und überall gesetzt haben. Also da ist eine Disposition da, die dann natürlich mit dem Fall der Mauer dann keine Hindernisse mehr hat.
Da gibt es auch eine ganz herrliche Verschwörungstheorie, das kann man ja selten sagen bei Verschwörungstheorien. Wind of Change wäre von der CIA lanciert worden, um das Ende des Kommunismus sanft einzuleiten. Haben Sie von der schon mal gehört?
Ich habe davon gehört, aber das gehört natürlich mit zu dieser symbolischen Aufladung einer popkultureller Songs so an der Schwelle dieses Umbruchs. Das Gleiche geht natürlich immer, wenn wir diese Legende beobachten, dass David Hasselhoff die Berliner Mauer zum Einsturz gebracht hat. Das Konzert von Pink Floyd an der Berliner Mauer. Es gibt sehr viel aufgeladene Pop-Events in dieser Zeit. Und diesen Ereignissen und auch diesen Songs oder Auftritten wird dann eine Rolle zugedacht, die sie natürlich in ihrer Wirkung weit überschätzt. Und mit dieser Aufladung müssen wir wahrscheinlich erinnerungskulturell dann auch noch eine Weile leben.
Ja, stellt sich auch am Ende als Humbug raus. Es gibt da einen renommierten New York Times Journalisten, der da einen ganzen Podcast zu gemacht hat in der Recherche, ob Wind of Change denn von der CIA damals lanciert wurde. Aber trotzdem liegt da ja eine Sache drin, und zwar, dass dem Pop eine unheimliche Macht zugeschrieben wurde und auch wird. Wie wurde denn der Pop im Postkommunismus für politische Mobilisierung genutzt?
Na, wir haben neben dieser von mir schon angesprochenen Zeit der grenzenlosen Freiheiten, der Fantasie, der Eroberung neuer urbaner Räume, auch für die Popkultur, natürlich auch auf der anderen Seite eine erneute Politisierung von Pop. Die meisten der postkommunistischen Länder des ehemaligen Ostblocks haben sozusagen ihre gesellschaftliche Neuausrichtung nationalstaatlich definiert. Der wirtschaftliche Umbruch bringt neue Spannungen und soziale Konkurrenzkämpfe in der Gesellschaft. Kraft und wir beobachten in all diesen Ländern auch jugendkulturell einen deutlichen Drive nach rechts. Es etablieren sich Skinhead- und Neonazi-Kulturen, die es ja auch schon in der Spätphase des Staatssozialismus gegeben haben. Die werden stärker und auf dem Gegenpol gibt es sozusagen eine linke Mobilisierung, die sich gegen diesen jetzt durchgreifenden Turbokapitalismus rettet und beide Bewegungen sind aufeinander fixiert. Und da gibt es eben eine eigene, auch popkulturelle Entwicklung mit eigener Musik, mit eigenen Modestilen, mit eigenen Aktionsformen. Und das prägt natürlich nicht nur in Deutschland die Popkultur, sondern eben auch in Ländern, wo das sehr stark ist, wie in der Tschechoslowakei oder in Polen und Ungarn, wo wir diese rechten jugendkulturellen Szenen und ihren Aufstieg dann beobachten können.
Ein absolut positives und interessantes Beispiel, Sie haben es gerade schon angesprochen, ist die Entstehung der Techno-Szene. Es wird einen Beitrag geben, der da heißt, warum steht das Berghain in Berlin? Ja, warum ist das kein Zufall?
Ja, das Berghain ist eigentlich ein schönes Beispiel auch für die Spannungsbreite dieser ganzen Entwicklung. Also zum einen steht es immer noch wie so ein Mythos eben für dieses Berlin der offenen Mauer, wo plötzlich im Osten urbane Räume verfügbar sind, die man sich, weil es keine Regeln gab, zumindest für eine kurze Zeit, dann für die Popkultur erobern konnte.
Ja, bleibt die Frage, warum findet die Tagung nicht im Berghain statt?
Das ist eine sehr gute Frage. Ist, glaube ich, inzwischen ist, wo hypergestylte Hipster von langweiligen Touristen an der härtesten Tür von Berlin getrennt werden. Ich glaube, es ist aber in erster Linie eine Kostenfrage. Wir haben bewusst den Flutgraben gewählt, weil das auch ein interessanter Ort an der ehemaligen Grenze zwischen Ost und West ist, der in den 90er Jahren eben auch zum Kulturort, zum Künstlerhaus wird, inmitten eines Areals, was nach wie vor auch popkulturell in Berlin, was ja zunehmend durchgentrifiziert ist, ganz interessant geblieben ist.
Dann wünsche ich viel Spaß die kommenden zwei Tage. Die Tagung Pop After Communism, The Transformation of Popular Culture After 1989-1990 startet morgen in Berlin, nicht im Berghain. Vielen Dank, Herr Daniel.
Ja, ich danke Ihnen.